Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ihr Lieben, bevor wir gleich in eine weitere Geschichte einer beeindruckenden Frau starten, wollten wir kurz ein Thema ansprechen, das nicht nur uns beschäftigt, sondern bestimmt auch viele von euch.
Genau. Man findet sich eigentlich ganz okay. Aber so mit Anfang, Mitte 40 kommen die ersten Falten, die Haut wird trockener, das Haar dünner oder in meinem Fall strohiger. Und irgendwie fühlt sich alles nicht mehr ganz so straff an, wie man es gerne hätte, oder?
Ja, das kenne ich auch nur allzu gut. Aber es gibt ja auch Gründe dafür. Unter anderem hängt das mit unserer Kollagenversorgung zusammen. Kollagen ist nämlich das am meisten vorkommende Protein in unserem Körper und super wichtig für unsere Haut, Haare, Gelenke und Bänder.
Aber mit der Zeit und auch durch unsere Ernährung bekommen wir nicht mehr genug davon. Vor allem, weil der Konsum von Tierprodukten insgesamt zurückgeht. Und sind wir ehrlich, wenn wir dann mal Fleisch essen, greifen wir meist zu den schönen, mageren Stücken und nicht zu den kollagenreichen, eher fetteren Gerichten wie zum Beispiel Knochenbrühe.
Das fand ich auch echt erstaunlich zu lesen, dass in Brühe so viel drinsteckt. Aber du hast total recht. Und für all jene, wie mich zum Beispiel, die sich nicht jeden Tag eine Knochenbrühe oder so kochen können, gibt es eine ganz praktische Lösung. Und zwar Kollagenpulver.
Genau, das kann man nämlich ganz einfach täglich in den Kaffee oder auch in den Joghurt mischen. Fertig. Und Studien zeigen auch, dass die orale Aufnahme von Kollagen die effektivste Art ist. Und zwar effektiver als über Cremes.
Und das Kollagenpulver unseres Werbepartners Edo Bili zum Beispiel ist nicht nur einfach zu verwenden, es ist auch laborgeprüft und hat alle wichtigen sogenannten Kofaktoren, die der Körper braucht.
Das sind die, die den körpereigenen Kollagenaufbau stimulieren, richtig?
Richtig.
Ach, das klingt jedenfalls nach einer tollen Möglichkeit, um den eigenen Körper zu unterstützen. Und wir haben sogar einen Rabattcode für euch.
Mit starke Frauen in einem geschrieben bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment von Edo Bili. Schaut doch einfach mal vorbei unter edubili.de.
edubili.de. Es ist wirklich eine Investition in den eigenen Körper, die sich lohnt.
Und jetzt geht's los mit der Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserer fantastischen Podcast-Reihe Starke Frauen. An meiner Seite, beziehungsweise mir gegenüber in Hamburg, die wundervolle, die zauberhafte, die königliche Kim Seidler.
Hamburg! Oh, Hamburg. Katrin, dafür feiere ich dich extrem. Ja, an meiner Seite ist natürlich die großherzige, liebevolle, liebenswerte und über alles superlative, großartige Katrin Jakob.
Danke, danke, danke. Ja, ja, du siehst nicht, wie ich hier meine königliche Hand zum Gruß erhebe und vor mich hin winke. Ich habe natürlich eine Vorlage versucht für die Frau, die du jetzt uns gleich vorstellst. Wir haben vorher gesprochen, Kim und ich, ihr Lieben da draußen, dass wir uns heute mal ein bisschen kurz fassen, weil wir feststellen, dass, also besonders die Folge letzte Woche war ja etwas länger, dass wir auch mal so eine kurze, knackige wieder anbieten möchten, was natürlich schwierig ist bei auch so einem richtigen historischen Brett. Aber du hast gesagt, du versuchst es. Die Herausforderung nimmst du an, oder?
Ich versuche das. Ansonsten schneide ich das, was du jetzt gerade gesagt hast, wieder raus. Wenn ihr diesen Podcast toll findet, Shoutout zu Rezensionen, folgt uns auf Spotify, ja. iTunes, Audio Now und so weiter. Lasst uns Rezensionen da, schreibt uns an, wir freuen uns immer. Jetzt aber, Victoria, Queen Victoria. Who is she?
Jetzt geht's los.
Sie hat gelebt und gewirkt zwischen 1819, das Geburtsjahr, und 1901. Wer ist sie? Königin des Vereinigten Königreichs,
boah,
Kaiserin
alt
von Indien, Herrscherin über das größte Empire der Weltgeschichte. Queen Victoria, ihr Name steht für eine ganze Epoche der jüngeren Geschichte. Das Einzige, was nur so ein bisschen irritierend ist, ist das Bild, das die höfische Propaganda, eigentlich ihr Prinzgemahl nämlich, von ihr zeichnete. Nicht die echte Victoria wird nämlich wieder gespiegelt. Die war nämlich lebenslustig, machtbewusst, liebte Sex und hat alles getan, ihre Dynastie zu erhalten und auch die britische Monarchie mit allen Mitteln am Leben zu halten. Und ihre Nachfahren in der Gegenwart kopieren sie übrigens auch viel. Wenn ihr euch zum Beispiel The Crown mal anguckt, eigentlich denkst du, ich erzähle dir jetzt die Geschichte von Elizabeth II.
Okay. Ihr könnt übrigens nicht sehen, wie Kim gerade gestikuliert hat und sich so richtig in Fahrt geredet hat bei dieser Frau, die offensichtlich ja zwei Facetten oder zwei Gesichter hat. Und ich bin sehr gespannt, wie du mich in die Geschichte, vor allem die lebenslustige Victoria, wie du sie beschreibst und was da so zum Vorschein kommt an schönen Details und die Ähnlichkeit zu Elizabeth II. Genau.
Ja,
also los geht's.
Warum die Ähnlichkeit? Weil auch, das, was sie überall propagiert bekommt, ist ja die biederbrave Ehefrau an der Seite vom Prinzgemahl Albert. Mhm. Übrigens, die Liebe ihres Lebens. Ich hatte gestern, da habe ich dir schon eingangs erzählt, eine ZDF-Doku gesehen, wo auch dann nochmal in Frage gestellt wurde, ob das eigentlich von Albert die Liebe des Lebens war. Also er war ihr Zeit des Lebens treu, aber er ist in einem reinen Männerhaushalt aufgewachsen und war sehr überfordert mit dieser hochimpulsiven, leidenschaftlichen Frau, die ihm auch ständig vorgeworfen hat, sie hat 9 Kinder gekriegt, ständig vorgeworfen hat, jetzt bin ich schon wieder schwanger, so ein Mistkram, kann doch nicht angehen. Und also die Konsequenzen fand sie immer furchtbar, den Sex fand sie großartig und hat ihn geliebt und hatte auch ein Faible für hübsche Männer und Albert war ein hübscher Mann.
Aha. Sind die Kinder alle von ihm? Ist das,
ja,
das ist eine ernste Frage, weil
ganz,
kann ja
ganz
auch
ernste Frage.
Sein.
Es war eine, wie sagt man, eine verkuppelte Heirat. Also er ist ein Cousin von ihr.
Mhm.
Und da wollen wir aber gleich eingehen. Also genau, er wurde ihr vorgestellt aus einem ärmeren Haus. Also sie musste auch ihm einen Heiratsantrag machen, weil der niedrig gestellt war, durfte nicht den Heiratsantrag machen. Und sie hat sich dann tatsächlich für ihn entschieden. Sie fand ihn immer so hübsch und hat dann auch in ihrem Tagebuch, das wurde ihr erst Welten später veröffentlicht, weil das wäre ein absoluter Skandal gewesen, dass diese, also ihre Vorfahren waren relativ viele deutsche Vorfahren, da komme ich aber gleich zu, die ihr Leben in allen Facetten gelebt haben, also mit pass auf.
Die Stock im Arsch haben. Trigger. Aber wie geil, dass sie, also dass es egal war, welches Geschlecht war, sondern Hauptsache diejenige, die die höhere Stellung hat, macht den Heiratsantrag, egal ob sie ein Mann oder eine Frau ist. Finde ich cool.
Ja, total. Ja. Und sie hat dann auch kommentiert, das fiel mir so auf, dass er dann immer eine bestimmte weiße Hose anhatte mit einem bestimmten Stoff und nichts drunter trug. Das hat sie ganz angeturnt, ja.
Bitte.
Genau, also
und
Halleluja.
Und das als Briten, die sind doch auch immer so kontrolliert. Geil.
Sie ist deutsch aufgewachsen.
Okay, die Deutschen sind ja auch nicht viel offen.
So, wo ist eigentlich der Ursprung? Ne? Ihr kennt mich ja inzwischen auch schon. Ich muss immer ein bisschen weiter ausholen.
Geil.
Ich starte ausholen. Ja, deswegen,
Prost.
Aber dein Intro war so, Prost, gönn dir deinen Wein, ich habe hier mein Tierchen. Ich muss mich ja noch konzentrieren hier.
Mhm.
Und zwar, wir hatten, ihr erinnert euch an die Episode über Elizabeth die Erste. Ja? Die hat ja nie geheiratet und war deswegen die jungfräuliche Königin. Als solche ging sie in die Geschichte ein und sie starb 1603, ne? Hinterlässt ihrem Nachfolger ein noch immer verschuldetes Reich und mit dem Tod von Elizabeth geht das Hause Tudor unter, oder die Tudors, ne? Mhm. Die Krone erbt dann der Sohn von Mary, Stuart. Und damit übernimmt dann das Haus Stuart. Ihr merkt, ich hole ordentlich weit aus. Aber ich fand das so spannend, weil ich dachte so, warte mal, hey, genauso wie du. Hä, da haben die Deutschen vorher regiert? Verstehe ich nicht. So, mit James dem Ersten, der bereits König von Schottland war, erfolgte dann die Vereinigung der Königreiche England und Schottland. Jetzt springe ich ins Jahr 1714. Da stirbt dann die Linie der Stuarts aus und auf den Thron folgt nun ein deutsches Königshaus, das bis heute eng mit der britischen Königsfamilie verwandt ist, also bereits im Jahre 1714. Und das ist das Haus Hannover. Und eigentlich stand
das
George...
Das kennen wir doch vom Pinkelprinzen. Ja.
Eigentlich stand George der Erste erst an 52. Stelle der Thronfolge, ne? Weil wieso jetzt dann plötzlich Haus Hannover? Doch der Act of Settlement, der verfügt, dass nur Protestanten den Thron erben dürfen. Und dementsprechend wird dann dem Hause Hannover die Königswürde, also George dem Ersten dann, weil er der nächste Protestant in der Thronfolge war, gegeben.
Ich habe erst einen Schluck Wein getrunken, aber ich glaube, ich muss mir das dann nochmal anhören, diese Folge, damit ich die Namen irgendwie, damit ich meinen inneren Stammbaum hier noch aufzeichnen kann. Aber ja, interessant. Also es sind auf jeden Fall viele Verstrickungen, ne? Und es klingt kompliziert, aber wahrscheinlich ist es das gar nicht. Du hast auf jeden Fall den Plan. Ich bin gespannt.
Geil. Ja, ich habe natürlich dazwischen immer ein paar Heinis ausgelassen, die auch regiert haben und dann bestimmte, ne, da ist ja noch die konstitutionelle Monarchie dazwischen auch dann begründet worden, aber nur um einfach mal zu verstehen, warum plötzlich dann die Deutschen regieren, ist das halt aufgrund der Protestanten, also der Religiosität oder der Zugehörigkeit auf Basis des Act of Settlements. Ja, so ist es dann erfolgt. Mhm. So, bis 1837 regieren die Könige aus dem Haus Hannover in Großbritannien. Diese Zeit ist geprägt von politischer Stabilität, dem Ausbau des britischen Weltreichs. Großbritannien verliert unter George, dem dann inzwischen Dritten, ne, also erster, zweiter, dritter, zwar seine Kolonien in Nordamerika, kann dafür aber viele Gebiete in Afrika und Asien hinzugewinnen. Mhm. Ein Drittel der Welt steht 1837 unter der Herrschaft der britischen Krone.
Der Victoria, Commonwealth, was ja heute noch das Commonwealth ist,
das
oder?
Das kommt dann tatsächlich kommt unter Victoria. Okay. Genau. Die Nichte von König William IV. Besteigt 1837 als erste Regentin aus dem Hause Sachsen-Coburg-Gotha den britischen Thron. Mit ihr bleibt auch der enge Bezug zu Deutschland bestehen. Bis zu ihrem dritten Lebensjahr spricht Victoria nur Deutsch. Nur Deutsch.
Wirklich?
Ihre Mutter, ja.
Crazy. Mhm.
Ihre Mutter ist eine deutsche Prinzessin aus dem Haus Sachsen-Coburg-Saalfeld. Ja, vorher war es Sachsen-Coburg-Gotha, jetzt ist es aus dem Haus Sachsen-Coburg-Saalfeld. Mhm. Königin Victoria heiratet 1840 einen Cousin mütterlicherseits, ihren Prinzgemahl. Ihre älteste Tochter, by the way, ich nehme das mal ganz kurz vorweg, die ebenfalls Victoria heißt, ist die spätere deutsche Kaiserin und Mutter des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II.
Geil, da waren wir doch auch Deutsches Reich und so. Ihr könnt gerne auch nochmal in die Folge von Rosa Luxemburg reinhören, da dröseln wir das auch noch so ein bisschen auf, aber zurück nach England.
Ja, und nochmal kurz zusammengefasst, Königin Victoria regiert in Summe 63 Jahre lang.
Crazy. Aber die ist nichts mit 18... geht ja über Liz die Zweite, ne?
Nee. Das stimmt. Die ist mit 18 ins Amt gehoben worden, wurde überhaupt nicht vorbereitet auf diese Position und hat sich dann als Beraterin gesehen und war aber auch schon meinungsstark gewesen. Hat sich dann auch die älteren Premiers immer kommen lassen und sich belehren lassen und aufschlauen lassen und relativ zügig und hatte auch jemanden, ich habe seinen Namen jetzt nur gerade vergessen, der auch Lust hatte, ihr das beizubringen.
Und das klingt wirklich wie Elisabeth II., ne? Wer The Crown gesehen hat, da gibt es sehr viele Parallelen.
Total, ja. Mhm. Und genau, also die Queen Victoria begleitete die imperialistische Expansion der europäischen Inselmonarchie zum Britischen Reich und Commonwealths mit einem Herrschergebiet von, sage und schreibe, 4 Millionen Quadratmeilen und 124 Millionen Einwohnern. Die resolute in Anführungsstrichen Großmutter Europas, verlieh übrigens der britischen Monarchie langfristigen Glanz, politische Macht, wirtschaftliche Blüte und verhalf mit ihrem persönlichen Stil durch Prinzgemahl Albert einer ganzen Epoche zu ihrem einzigartigen Ausdruck. Das nach ihr bekannte oder benannte viktorianische Zeitalter steht aber auch für Prüderie und kulturelle Verflachung in Großbritannien. Man muss aber auch dazu sagen, das war auch damals die Zeit, als sie dann an die Macht gekommen ist. Also ich musste so schmunzeln, weil Knöchel zeigen war schon richtig zu viel Haut. Also Frauen liefen wirklich ja bis zum Kinn hochgeschlossen und alles musste verdeckt sein. Und es war damals so schwierig, weil wenn eine Frau einem Arzt vorstellig wurde, der durfte ja, also sie, das schickte sich ja nicht, sich vor ihm zu entblößen. Mhm. Nicht mal den Hals, nicht mal den Fußknöchel. Und dann gab es damals eine Puppe und da musste die Frau dann immer drauf zeigen, wo es denn gerade weh tut in ihrem Körper anhand der Puppe. Und krass. Der Mann musste dann, auch wenn er sie sozusagen abtasten wollte, immer noch ein Tuch um die Hand legen, um sie ja nicht irgendwie zu berühren. Also das war, es war auch damals, und deswegen war Victoria zum Beispiel auch überhaupt nicht anerkannt oder gewertschätzt im Volk, weil 9 Kinder, es schickte sich überhaupt nicht. Also am besten wirst du gar nicht schwanger als Frau, weil je keuscher du warst, desto attraktiver warst du.
Mhm. Das war die Deswegen, damalige Zeit. Also der Druck nach außen, eben sich zurückzuhalten, wurde dann nach innen, zumal sie offensichtlich auch ein sehr sexuelles Wesen war, dann umso mehr ausgelebt. Aber 9 Kinder ist schon krass. Du bist ja quasi eigentlich die gesamte Zeit deines fruchtbaren Lebens als Frau bist du ja nur damit beschäftigt,
dauerschwanger,
dich zu, also die Schwangerschaft irgendwie damit klarzukommen oder dich mit den Nachwehen zu beschäftigen. Puh.
Ja.
Also ich übertreibe, ne? Es gibt auch noch. Weiß nicht, wann sie ihr letztes Kind bekam, aber da war sie wahrscheinlich auch schon über 40.
Ja, sie hat ja mit 18 direkt gestartet. Also ein Jahr später kam auch punktgenau, es war klar, was in der Hochzeitsnacht passiert ist, so nach dem Motto, das erste Sprössling und dann so im 2-Jahrestakt, glaube ich, war das ungefähr. Weil ihr Mann ist auch relativ früh gestorben. Aber da kommen wir dazu. So, also nochmal, Alexandrina Victoria wurde am 24. Mai 1819 im Kensington Palace zu London geboren. Sie war auch das einzige Kind von den beiden, also von Herzog Edward von Kent und Mary Louise Victoria von Sachsen-Coburg-Saalfeld. Und ihr Vater war Sohn des britischen Königs George III., die Mutter eine Tochter, wie schon erwähnt, des Herzogs von Sachsen-Coburg. Sie wuchs auf jeden Fall unter dem Einfluss ihrer Mutter und einer deutschen Gouvernante auf, so dass sie in ihrer frühesten Kindheit nur Deutsch sprach, wie schon erwähnt, und ab 1832 führte sie die Mutter auf ausgedehnten Reisen durch England, um Land und Leute kennenzulernen. Sie war in der Zeit nicht sonderlich interessiert am, ich nenne das jetzt mal Pöbel, so wurde der ja früher betitelt, und hatte auch immer so beiläufig Mitleid mit den Hungerleidenden. Das kam erst durch ihren Mann tatsächlich, der mehr dem Volke auch zugewandt war und mehr sich interessiert zeigte. Mhm. Und sie lernte dann durch ihren Mann auch so ein bisschen, ist dann später, hat sie 200, nicht Spenden, sondern Vereine unterstützt und sich zumindest dann finanziell engagiert, aber sich auch immer verlustiert. Sie folgte dann 1837, am 20. Juni 1837 ihrem Onkel Wilhelm IV. Auf dem britischen Thron und genau.
Warum nicht der Vater? Also, ach so, Moment. In der Reihe sozusagen. Ihre Eltern waren da gar nicht ja involviert. Ne? Die waren ja gar nicht optionierend für den Thron in England, sondern der Onkel.
Genau.
Ihr Lieben, bevor wir gleich in eine weitere Geschichte einer beeindruckenden Frau starten, wollten wir kurz ein Thema ansprechen, das nicht nur uns beschäftigt, sondern bestimmt auch viele von euch.
Genau. Man findet sich eigentlich ganz okay. Aber so mit Anfang, Mitte 40 kommen die ersten Falten, die Haut wird trockener, das Haar dünner oder in meinem Fall strohiger. Und irgendwie fühlt sich alles nicht mehr ganz so straff an, wie man es gerne hätte, oder?
Ja, das kenne ich auch nur allzu gut. Aber es gibt ja auch Gründe dafür. Unter anderem hängt das mit unserer Kollagenversorgung zusammen. Kollagen ist nämlich das am meisten vorkommende Protein in unserem Körper und super wichtig für unsere Haut, Haare, Gelenke und Bänder.
Aber mit der Zeit und auch durch unsere Ernährung bekommen wir nicht mehr genug davon. Vor allem, weil der Konsum von Tierprodukten insgesamt zurückgeht. Und sind wir ehrlich, wenn wir dann mal Fleisch essen, greifen wir meist zu den schönen, mageren Stücken und nicht zu den kollagenreichen, eher fetteren Gerichten wie zum Beispiel Knochenbrühe.
Das fand ich auch echt erstaunlich zu lesen, dass in Brühe so viel drinsteckt. Aber du hast total recht. Und für all jene, wie mich zum Beispiel, die sich nicht jeden Tag eine Knochenbrühe oder so kochen können, gibt es eine ganz praktische Lösung. Und zwar Kollagenpulver.
Genau, das kann man nämlich ganz einfach täglich in den Kaffee oder auch in den Joghurt mischen. Fertig. Und Studien zeigen auch, dass die orale Aufnahme von Kollagen die effektivste Art ist. Und zwar effektiver als über Cremes.
Und das Kollagenpulver unseres Werbepartners Edubili zum Beispiel ist nicht nur einfach zu verwenden, es ist auch laborgeprüft und hat alle wichtigen sogenannten Kofaktoren, die der Körper braucht.
Das sind die, die den körpereigenen Kollagenaufbau stimulieren, richtig?
Richtig.
Ach, das klingt jedenfalls nach einer tollen Möglichkeit, um den eigenen Körper zu unterstützen. Und wir haben sogar einen Rabattcode für euch.
Mit starke Frauen in einem geschrieben bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment von Edubili. Schaut doch einfach mal vorbei unter edubili.de.
Edubili.de. Es ist wirklich eine Investition in den eigenen Körper, die sich lohnt.
Und jetzt geht's los mit der Episode.
Oh. Okay. So wo die junge Königin zunächst mit Unterstützung des Premierministers Lord Melbourne die Regentschaft führte. Und dann wurde dann ein Jahr später, am 28. Juni des Folgejahres, also 1838, die feierliche Krönung vollzogen.
Melbourne sagt mir auch was. Ist das, kommt das nicht auch in The Crown vor? Da war doch irgendwas.
Das okay. Weiß ich nicht.
Das könnt ihr gerne nochmal nachrecherchieren. Okay.
Also Melbourne fort. Ist sonst auch eine Stadt in Australien.
Nee, ist schon klar. Aber
okay. Dann Dank. Wurde sie unter Druck gesetzt, weil die Bevölkerung nun wollte, dass sie heiratet. Das fand sie richtig ätzend und sie hat gesagt, nee, das mache ich nicht. Und dann wurden ihr aber reihenweise die Männer vorgestellt. Also die kamen, ich übertreibe jetzt maßlos, im Minutentakt kamen die vorbei, um sich dann vorzustellen, ob da nicht, also vielleicht ein potenzieller Ehemann dabei wäre. Und da so war es dann auch geschehen um sie, als dann der Prinz Albert von Sachsen-Coburg-Gotha, ihrem Vetter, als sie ihm vorgestellt wurde.
Also der war auch schon schick. Es war jetzt nicht so, dass sie sagte,
der
naja,
war
komm.
Arm. Im Verhältnis war, sie war die reichste Frau damals
nee,
weltweit.
Nee, stimmt, aber schick im Sinne von
weltweit
fesch.
Weiß ich jetzt gerade
der
nicht
war schon fesch. Ein fescher
der war optisch ein absoluter ja, Leckerbissen.
Na geil.
Also ja, das ist, in dieser Reportage hieß es auch, ja, also dieses Haus war leider arm im Verhältnis. Mhm. Sie war einfach eine wahnsinnig gute Partie. Und finanzieller Natur, aber was dieses Haus produzierte, waren halt schöne Söhne. Und das wusste das Haus und hat ja auch gut geklappt.
Ja.
Und genau, also die Ehe wurde dann beschlossen und wie schon gesagt, 9 Kinder sind dieser ganzen Ehe entsprossen. Und in den folgenden Jahren unternahm das Königspaar dann Staatsbesuche nach Frankreich, die erstmals seit dem 16. Jahrhundert wieder Kontakte zwischen beiden europäischen Herrscherhäusern eröffneten und in die deutschen Territorien. Dann ja, ganz viele Sachen, wie 1851 eröffnete die Queen und Prinz Albert die erste Weltausstellung in London, die den wirtschaftlichen Wohlstand und die Industrialisierungsfortschritte im viktorianischen Großbritannien zum Ausdruck brachte. Und da fing Prinz Albert tatsächlich an, sich mit Kameramöglichkeiten auseinanderzusetzen und hat richtig Fotostudios bei sich, bei ihnen zu Hause geschaffen und installiert und gesagt, okay, wir setzen dich jetzt hier in Szene. Und sie war gar nicht richtig in der Lage und hat auch mehr und mehr ihm mehr zugetraut, was Politik anging. Und er hat dann teilweise Reden verfasst und sie hat die dann abgeschrieben oder Briefe verfasst und sie hat sie dann abgeschrieben, ja, weil sie halt wirklich dauerschwanger war und teilweise dann auch am Limit. Dann gab es 1857 einen indischen Aufstand, der sich gegen die britische Vorherrschaft der East Indian Company richtete. Mhm. Und Königin Victoria Besitzansprüche auf Indien zu erheben. 1858 heiratete die gleichnamige Tochter der Königin Prinz Friedrich von Preußen, der ihre Tochter, dann der später kurzzeitig deutscher Kaiser dann werden sollte. Ne?
Und zwischendurch gab es auch noch den Krimkrieg. Übrigens, da fiel mir ein, wir haben auch eine Folge zu Florence Nightingale gemacht. Ne? Mhm. Nur zur Einordnung, das war so die Zeit, in der Pflege, Krankenhaus, Hygiene und so, ne? Wie, also das Zeitalter müfft noch so ein bisschen, bis man dann so darauf gekommen hat, was eigentlich Viren und Bakterien sind. Mhm. Florence Nightingale, auch eine sehr gute Folge. Könnt ihr gerne mal reinhören. Aber fahre fort, ja. Entschuldigung.
Also die hat auch ihre Kinder perfekt verheiratet, sodass die durch die ehelichen Bindungen ihrer Kinder wurde Victoria mit den bedeutendsten europäischen Fürstenhäusern verwandt, weshalb sie nämlich deswegen auch diesen Spitznamen Großmutter Europas bekommen hatte. Mhm. Und Victoria unterstützte 1863 Preußens Krieg um Schleswig-Holstein gegen Dänemark und die russische Unterdrückung des polnischen Nationalaufstandes. Und also alles sehr strategisch gut verheiratet. Doof nur, gegen Jahresende 1861 verstarb dann ihr Ehemann überraschend.
Mhm. Woran?
Der Prinz Albert, ja, also die offizielle Variante war irgendwie gemutmaßt Typhus. Mhm. Dann hat sie sich zurückgezogen für 13 Jahre, also ist gar nicht mehr in die Öffentlichkeit gegangen und hat halt getrauert. Und es war ihr auch total egal, was das Volk gesagt hat, weil da ging es dann wieder darum, die Monarchie dann auch abzuschaffen. Und die Premierminister haben dann irgendwie versucht, sie rauszuholen und wieder ins Winke-Winke zu bringen, aber hat sie nicht gemacht. Sie hatte dann tatsächlich irgendwann ein... ja, Verhältnis, so mutmaßt man, und ihre Kinder auch. Also der war der Diener der britischen Königin. Sein Verhältnis war immer Gegenstand zahlreicher Spekulationen und Verdächtigungen. Zeitweise wurde Königin Victoria sogar auch, also Mrs. Brown tituliert, weil er John Brown hieß. Mhm. Und die ersten Tagebucheintragungen von Königin Victoria stammen eigentlich aus 1889. Er war damals noch der Diener ihres Mannes. Und sie nannte ihn eigentlich immer Gilly, ein schottisches Wort für Diener. Er auch ein hochattraktiver Mann, der sich immer um die Sicherheit des, ja, also im Auftrag von ihrem Ehemann Prinz Albert für die Sicherheit der Königin zuständig war und auch die verschiedensten Aufgaben gemacht hat. War Stallbursche, hat aber auch, sie hatte dann irgendwie einen Ponywagen immer dabei und hatte mehrere Kutschenunfälle. Und er hat sie dann aber immer retten können. Und er galt als zuverlässig, gut aussehend, fiel vor allem dadurch auf, dass er stets einen schottischen Kilt trug. Ja.
Interessant, aber dass sie wirklich so 13 Jahre trauert. Ich habe hier ein Foto gesehen von ihr, wie sie wirklich komplett verhüllt ist im Grunde mit einem schwarzen Umhang auch. Also sie muss ihn schon sehr geliebt haben und hat gesagt, so, das jetzt ist mein Leben in der Öffentlichkeit vorbei, ich ziehe mich jetzt hier zurück und ihr könnt mich mal. Das als Königin, also das ist schon stark, ja. Oder auch schwach halt, ne?
Ja, total. Also, und was ich auch sehr spannend finde, ist, dass sie eigentlich kein Fan von Kriegen war, aber über 230 Kriege, hatte ich irgendwo gelesen, tatsächlich dann unterstützt hat. Also unter anderem auch im Preußisch-Österreichischen Krieg von 1865-66, da ergriff die britische Monarchin die Partei für Preußen, obwohl Großbritannien dem französischen Kaiser par exil gewährte, unterstützte Victoria auch im Deutsch-Französischen Krieg von 1870 erneut die preußische Seite. 1874 heiratete ihr Sohn Alfred die russische Zarentochter Maria. Im Jahr darauf erstand der konservative Premierminister Benjamin Disraeli, der sie dann, glaube ich, auch echt wieder motivieren konnte. Mit Unterstützung des Bankhauses der Rothschilds, die Aktienmehrheit des Suezkanals vom bankrotten Khediven von Ägypten, wodurch die Wasserstraße unter britische Kontrolle geriet. Mit Unterstützung der Israelis ließ sich Königin Victoria dann auch, das war ihr großer Wunsch, weil es hat sie die ganze Zeit gewurmt, dass ihre eigene Tochter schon Kaiserin ist, sie aber nur Königin, ja. Und also die Israelis,
so, ist das höher gestellt?
Ja, ich Kaiserin dachte, ist immer höher als Königin.
Wirklich?
Ja.
Guck mal, wie ich mich auskenne.
Ei, 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 ei.
Ich stamme ja auch nur von einem einfachen Schneider ab, ne? Das ist das halt, ne?
Mm.
Ja. Unter anderem. Also eher Handwerker. Also weit weg vom Königshaus.
Gut, auf jeden Fall hat dann die Israeli, nachdem sie gesagt hat, mich interessiert nur Kaiserin zu werden, wenn du das hinkriegst, dann gehe ich wieder nach draußen. Und dann hat er es geschafft, sie am 1. Mai 1876 zur Kaiserin von Indien zu erheben. Und im anschließenden russisch-türkischen Krieg ergriff sie Partei für die türkische Seite. 1887 beging Königin Victoria ihr goldenes Thronjubiläum. 2 Jahre später empfing sie ihren Enkel, den deutschen Kaiser Wilhelm II., zu einem Staatsbesuch in London. Und 1897 steigerten sich die einzigartigen Feierlichkeiten zum diamantenen Thronjubiläum, zur großartigen Verherrlichung ihrer Regentschaft, die vom britischen Erfolg in der Unterdrückung des Sudan-Aufstands umrahmt wurde. 1899 brach der Burenaufstand in Südafrika aus, für dessen Niederschlagung sich Victoria persönlich einsetzte. Im August 1890 unterzeichnete die greise Herrscherin die Commonwealth-Vereinbarung mit Australien. Und dann am 22. Januar 1901 starb sie in den Armen ihres Enkels Wilhelm II. In Osborne auf der Isle of Wight. Und ihr folgte dann der älteste Sohn als Edward der Siebte auf dem Thron hinterher.
Ja. Isle of Wight heißt es übrigens.
Danke.
Aber ich weiß nicht, ob du...
Nee, ist doch richtig. Ich habe jetzt keine Lust, das zu wiederholen.
Genau. Es gibt ein paar Verfilmungen, ganz interessant. Judi Dench scheint an dieser Figur großen Gefallen gefunden zu haben, denn sie hat sie gleich zweimal verkörpert, nämlich 1997 in Ihre Majestät Mrs. Brown, da haben wir es, ne, wie du eben gerade sagtest, und 2017 Victoria und Abdul.
Das war auch noch jemand, der für sie gekocht hatte und dem man auch wieder irgendwie eine Art Verhältnis unterstellt hatte, weil sie ihn reich beschenkt hat mit Häusern und Gütern. Und genau, der stimmt, habe ich total vergessen, den Abdul da zu erwähnen.
Mhm. Aber wenn man alleine mal den Wikipedia-Eintrag sich anguckt, dass du es geschafft hast, also flüssig durch dieses Leben gerade durchzugehen und also wirklich die wichtigsten Sachen, wie ich finde, rauszupicken, weil das ist so ellenslang, wenn man jetzt jeden Krieg noch hätte aufdröseln müssen und jedes Kind und was wie wo. Also ich finde, du hast das super gemacht. Also ich wäre bei diesen ganzen Verstrickungen schon verwirrt gewesen. Ich bin ja einfach gestrickt, deswegen vielen
Aber
Dank.
Aber ich habe noch was mitgebracht.
Ach so,
noch eine Kleinigkeit. Ja, weil mich interessiert dann schon, was passiert denn eigentlich danach so, ne? Weil es müsste ja eigentlich der Name Sachsen-Coburg-Gotha gelten. Aber wir wissen ja alle, dass das die Windsors sind.
Ja.
Und dann habe ich nochmal nachgelesen. Und dann gab es während des Ersten Weltkrieges, weil der Volk dann ja, ne, wir erinnern uns, sie stirbt 1901, dann kommt der Enkel, der Wilhelm ihres der älteste Sohn als Edward der Siebte auf dem Thron. Und dann während des Ersten Weltkrieges 1914 bis 18, als Großbritannien gegen Deutschland kämpft, ändert König George der Fünfte den Familiennamen. Der Name Sachsen-Coburg-Gotha wird in Anlehnung an das gleichnamige Schloss durch Windsor ersetzt. Der George der Fünfte, der stirbt nämlich 1936 und sein Sohn, der Edward der Achte, wird sein Nachfolger und beschert den Briten, ja, super Skandal, ihr müsst The Crown gucken, den größten Skandal in der Geschichte der Monarchie, denn nur wenige Monate nach seiner Thronbesteigung wird bekannt, dass er ein Verhältnis mit der bürgerlichen, zweifach geschiedenen Amerikanerin Wallis Simpson hat.
Richtig.
Und eine Ehe ist ja bekannt, ausgeschlossen und dementsprechend entscheidet sich der König nicht zugunsten der Monarchie, sondern für die Liebe, dankt ab, um heiraten zu können.
Und macht seinem kleinen Bruder Platz, der dann auch, wäre das nicht gewesen, wäre Wallace nicht gewesen, dann gäbe es nicht die Queen. Ist da, das war ein Gedanke, der sacken lassen muss. So.
Welche Queen?
Und ja, the Queen. God save the Queen. Und so wie es sich anhörte, ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber folgt doch Charles auf Queen,
Richtig.
Auf die Queen. Ne?
Aber
weil
Charles
eigentlich hat
ja genauso
unter ist ja auch mit
Zwangsvermählungen gelitten mit Lady Di.
Ja, und ich dachte eigentlich, er hat schon gesagt, hier William soll das machen, aber nein. Die jüngsten Gerüchte sagen, es wird doch Charles. Also wir müssen uns ja vor Augen führen, dass die Queen demnächst, also ich glaube 5, 6 Jahre macht sie noch, ne? Aber sie ist schon auch alt, ne? Das kann halt
Katrin,
jederzeit passieren.
Musst du jetzt mit so einem herunterziehenden Thema aus der Episode rausgehen?
Nein, ich schaue in die Zukunft, auf die monarchische Zukunft, auf die royale Zukunft.
Ja, ja.
Und auch was für ein Bild, also wie sich die Zeiten geändert haben, ne? Durch wie viel Premierminister Elisabeth II. Alleine durch ist. Was sich
wird
da geändert hat.
Wird es die Monarchie, die konstitutionelle Monarchie denn noch geben?
Das sind solche Fragen. Ich meine, als sie kam, gab es gerade mal das Telefon und jetzt haben wir Social Media. Also das ist, ja.
Und Podcasts,
crazy. Das leitet wunderbar über zu unserem nächsten Gast, aber ich möchte jetzt nicht schon zum Ende kommen, weil vielleicht hast du ja noch was.
Nein, ich habe nichts mehr. Ich habe fertig.
Du hast fertig. Wann kommt eigentlich die neue Staffel The Crown? Weil ich habe jetzt gerade wieder so ein bisschen Lust bekommen. Dieses ganze.
Die zweite Staffel ist doch schon längst draußen. Meinst du jetzt
die dritte? Nächste. Also ich, das
Na,
ist ja
ich
schon.
Ich weiß gar nicht, dass es eine nächste gibt, echt?
Ja, natürlich. Oh. Naturellement. Wie dem auch sei. Vielen Dank.
Wen bringst du nächste Woche mit?
Also wir sind jetzt gerade, viktorianische Zeit, machen wir einen großen Spagat hin zur Social-Media-Welt der 2000er, 2010er Jahre. Und zwar wird uns Luisa Dellert besuchen nächstes Mal. Und wir freuen uns ganz doll, dass wir mal wieder direkt jemanden befragen können und nicht nur vorstellen, auch wenn das hoffnungsfroh genauso unterhaltsam ist, aber genau, sie wird uns dann ein bisschen über ihr Leben erzählen und das kann ich jetzt schon sagen, ist überraschend. Es gibt auch da eine überraschende Kehrtwendung. Deswegen,
jawohl.
Genau.
Schaltet ein.
Wenn es wieder heißt, Starke Frauen, der Podcast von und mit Kim Seidler und Katrin Jakob.
Katrin Jakob.
Genau. Folgt uns gern überall, wo ihr uns hört, schreibt uns und die Glocke nicht vergessen. Und genau, vielen Dank nochmal, liebe Kim, an dich fürs Durchführen durch dieses wirklich interessante Leben, was sich lohnt, noch mehr zu recherchieren. Tut das gerne und genau, dann sehen wir uns nächste Woche mit Lou Dellert und bis dahin bleibt gesund, seid lieb zueinander und genau.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.